Zunächst aus dem Heiligen Koran ein Gotteswort. Es sind die Verse 22 und 23 der Sure 16, Nachl.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. إلهكم إله واحد إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين صدق الله العلي العظيم.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Euer Gott ist der eine, einzige Gott. Doch die nicht ans Jenseits glauben und die Wahrheit leugnen und voller Hoffart sind, sträuben sich, sich dem einen Gott zuzuwenden. Zweifellos aber weiß Gott, was sie verbergen und offenkundig machen. Wahrlich, die Hoffärtigen und sich gegen die Wahrheit Sperrenden mag Gott nicht.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 16. Oktober 2025, gleich dem 24. März 1404 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Anschließend geht es weiter mit unserer Sendung Geschichten und Zeichen. Zum Abschluss hören Sie einen Beitrag unter dem Titel Bücher und Autoren. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran.
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Wir werfen auch heute einen Blick auf das berühmteste Werk von Khwaja Abdullah Ansari. Sie erinnern sich, Khwaja Abdullah Ansari hat im 11. Jahrhundert nach Christus gelebt. Geboren wurde er im nordostiranischen Khorasan. Die Ideologie, welche das Werk Munajatname von Khwaja Abdullah Ansari prägt, lässt sich aus den Themen und Grund- und Leitgedanken des Textes ableiten. Man kann nach drei Themenbereichen unterscheiden: Tauhid, Einheit Gottes, und Erkenntnistheorie, mystische sowie gesellschaftliche Inhalte. Der offensichtlichste Leitgedanken in Bezug auf Tauhid ist der Glaube an die Einzigartigkeit Gottes. Khwaja Abdullah sieht Gott rein von jeglicher Beschreibung mit Attributen. Er sagt, Gott entzieht sich jeder Vorstellung. Khwaja Abdullah vertritt die Ansicht, dass auch die Einheit Gottes vom Menschen nicht wahrnehmbar und nachvollziehbar ist. Asle Tauhid as Urul Birunast, Eine Tauhid as Tawahum Masunast, Donam Kehast, Ammo Nadonam Kechunast. Das Prinzip der Einheit Gottes kann der Verstand nicht begreifen. Die Einheit Gottes selbst bleibt bewahrt vor jeder Fantasie. Sie ist ewig, doch weiß ich nicht, wie sie ist. Überall in seinem Munajatname, Buch der Anrufungen, lehnt Ansari die Beschreibung Gottes ab. Und in Fortsetzung dieses Gedankens akzeptiert er auch die Gotteskunde nicht und sagt, dass er nicht vermag, Gott zu kennen und dass er seine mutmaßlichen Gottkenntnisse sozusagen über Bord geworfen hat. Elohi, pendorstam ketro shenachtam aknun, on pendorstu shenachtra, Beorb andochtam. O Gott, ich dachte, dass ich dich kannte, und nun habe ich diesen Mutmaßungen und Kenntnisse ins Wasser geworfen. An einer anderen Stelle sagt er, wenn du die Freunde Gottes kennst, dann hast du zur Wahrheit gefunden. Thank you. Die Gotteskunde ist normalerweise eines der wichtigsten Grundthemen von religiösen Texten, wobei letztendlich auch die Erklärung erfolgt, dass es nicht möglich ist, die göttliche Heiligkeit zu erfassen. Khwaja Abdullah Ansari beruft sich kaum oder gar nicht auf solche Hinweise in der Mystik oder auf entsprechende Koranverse und überlieferte Prophetenworte, sondern er stützt sich in der Hauptsache auf seine eigenen persönlichen Erfahrungen. Ansari ist fest davon überzeugt, dass Gott alle seine Taten sieht. Aber er ist der Ansicht, dass der Mensch danach strebt, durch seine Werke ins Paradies zu gelangen, ablehnend gegenüber, und ist der Meinung, dass ein solcher Mensch nur deshalb Taten vollbringt, um dafür belohnt zu werden. Damit aber habe er jedoch in seinen Augen nicht die Stufe eines wahren Diener Gottes, sondern nur die eines Lohnempfängers erreicht. Auch wenn Khwaja Abdullah einerseits in denen, die in Hoffnung auf das Paradies fromme Taten begehen, nur jemanden sieht, der belohnt werden will, so ist er andererseits aber auch davon überzeugt, dass es undankbar gegenüber Gott ist, wenn jemand von den frommen Taten ablässt. Obwohl Khwaja Abdullah zu jenen Mystikern gehört, die sich streng an die Gebote Gottes halten, so ist er dennoch der Überzeugung, dass die Sünde des Gottesdieners angesichts der Großzügigkeit Gottes nicht ins Gewicht fällt. Manchmal gerät er bei seinen Anrufungen dermaßen in Ekstase, dass er in Gott den Urheber von allem sieht, sogar von schlechten Taten. Khwaja Abdullah gehört jedenfalls zu den Mystikern, die der Scharia, dem Religionsgesetz, treu bleiben. Er stellt die Scharia über die Harira, über die Wahrheit, und sagt, dass die Wahrheit ohne die Scharia auf den Irrweg führt. Shariat Harirat ra ostanast, wie Shariat beharirat residan buhtanast. Die Scharia ist das Tor zur Harira. Es ist ein Irrtum, dass jemand ohne die Scharia an die Wahrheit gelangt. Ein weiteres Thema, welches die Aufmerksamkeit Khwaja Abdullahs auf sich zieht, ist das Thema jüngster Tag und Jenseits. In seinen Werken ist der Gedanke der Auferstehung von den Toten und der Furcht vor dem jüngsten Tag deutlich zu verspüren. Auch wenn er die Großzügigkeit Gottes als endlos betrachtet, so fürchtet er sich dennoch vor den Folgen seiner Taten. »O Gott, mir graut vor meinen eigenen schlechten Wesen. Verzeih mir«, mit deinem rechten Wesen. Forscher auf dem Gebiet der Mystik sagen, dass sich in den ersten Jahrhunderten nach Beginn des Islams die Jenseitsfurcht noch auf die Ansichten des Mystikers Hassan al-Basri, der 728 nach Christus verstarb, stützten. Aber diese Furcht vor dem Jenseits ging im 5. Jahrhundert nach der Hijra, 11. Jahrhundert nach Christus, immer mehr in Hoffnung auf einen guten jenseitigen Ausgang über. Folgende bekannte Episode aus dem Leben von Hassan al-Basri gibt Auskunft über die Anschauung, die er noch verbreitete. Hassan Basri sah jemanden fröhlich lachend und fragte ihn: »Hast du den beiden Engeln, die dich über das Leben befragten, im Grab geantwortet? Hast du die Sirat-Brücke, die über die Hölle führt, passiert? Wurden deine Taten auf der göttlichen Waage gewogen?« Der andere verneinte ein jedes Mal, und schließlich sagte Hassan Basri zu ihm: »Wehe dir, warum lachst du dann?« So blickte der Mystiker Hassan Basri auf das Jenseits. Aber in der Mystik von Khwaja Abdullah und seinen Zeitgenossen wog die Hoffnung auf die Barmherzigkeit Gottes, auch im Diesseits, und er schreibt, dass es eindeutig eine Wirkung hat, sich mit all seinen Bitten an Gott zu wenden. دعای کردن و از خدا همه چیز را درخواست کردن در اثرش بارز است. Ein weiterer Themenbereich im berühmten Munajat-Name von Khwaja Abdullah ist die Mystik. Solche Passagen in diesem Werk haben in der Hauptsache ein frommes Leben durch Verzicht auf weltliche Freuden, die Stellungnahme zu Mansur Halaj und seiner Mystik und die Gedanken des Dichters Khayyam zum Gegenstand, ebenso wie die Liebe eines Sufis, seine Leiden und seine ekstasischen Aussprüche. Frömmigkeit, Sucht, ist für Khwaja Abdullah die Absage an alles Weltliche. Es ist Askese. Elahi, Nafs, Butasto, قبول خلق زنار جمله را ترک کردم به یک بار. او گت، das Ego ist ein Götze und die Zufriedenheit des Volkes wie Wein. Ich ließ alles auf einmal beiseite sein. Khwaja Abdullah betrachtet die Geschichte von Mansur Halaj auf besondere Weise. Mansur Halaj ist ein Mystiker des 3. Jahrhunderts nach der Hijra gewesen, 9. Jahrhundert nach Christus. Er wurde wegen seines Spruches An al-Haq auf Befehl des abbasidischen Kalifen erhängt. An al-Haq bedeutet Ich bin die Wahrheit. Das Wort Haq kann aber auch mit Gott übersetzt werden. Khwaja Abdullah ist einer von den Mystikern, die der Ansicht waren, dass die Geheimnisse der Wahrheit verborgen werden sollten und man das Schweigen bewahren müsse. Er selber ist so vorgegangen und ist daher der Meinung, dass er im Vergleich zu Halaj weitergekommen ist. Halaj an al-Haq guft taj dar shud. Abdullah ham haq guft taj dar shud. Halaj sprach, ich bin die Wahrheit, und krönte den Galgen. Abdullah hat alle Wahrheit gesagt und erwarb die Krone. In anderen Munajat-Name, Büchern der Anrufungen, ist nicht oft davon die Rede, dass der Mensch jeden Atemzug schätzen sollte. Aber in dem Munajat-Name von Khwaja Abdullah kommt auffallend häufig der Gedanke vor, dass der Mensch für jeden Augenblick des befristeten Lebens dankbar sein und ihn nutzen soll. Obwohl in anderen Büchern der Anrufungen nicht so oft davon die Rede ist, scheint dieser Gedanke dennoch im damaligen Khorasan weit verbreitet gewesen zu sein. دی رفت و باز نیاید، فردا را اعتماد نشاید، امروز را غنیمت دان که دیر نپاید که از ما کسی را یاد نیاید. دیزم اوند دی است فبای و کمت نیت زرک، آف مورگن کن من سیخ نیت فلسن، سو ویسه دس هایت زو شتسن، اس ویرد نیت لنگه مه دوان و کانر ویرد سیخ مه ان اونس ارینن. Eine andere Themengruppe im Munajat-Name von Khwaja Abdullah bilden gesellschaftliche Fragen. In dieser Themengruppe ähnelt der Munajat-Name von Khwaja Abdullah dem Golestan von Sa'di, des großen iranischen Dichters des 13. Jahrhunderts nach Christus. An einer Stelle schreibt Khwaja Abdullah: Ey Bande Yezaif, Chenan Namai ke Boshio, Chenan Bosh ke Namaiyo. آن گوی که دانی و آن خور که داری. او شوخه منش، zeig dich so, wie du wirklich bist und sei so, wie du dich zeigst. Sag das, was du weißt, iss, was dein ist und stirb mit dem, womit du die Welt betreten hast. و بدان میر که زادی و بردار آنچه نهادی و چشم دار آنچه فرستادی. Nimm das mit, was du im Diesseits eingepflanzt hast. Hoffe auf das, was du vorausschickest.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit unserer Sendung Geschichten und Zeichen.
Liebe Hörerfreunde, Sie hören einen der letzten Beiträge aus unserer Reihe Geschichten und Zeichen. Auch heute fällt unsere Geschichte in die islamische Frühzeit, als die Muslime sich für die Lehre, die Prophet Muhammad Salawatullah alaihi überbrachte, begeisterten und ihr Hab und Gut und ihr Leben dafür einsetzten. Auf diese Weise festigen sie die Religion. Unsere heutige Geschichte handelt von einem, der zum Hause des Propheten zählt, zu seinen Ahle Beit. Über seinen vorzüglichen Charakter wurde dem Propheten ein Offenbarungszeichen herabgesandt. Es war beinahe Mittag. Die Gläubigen waren zur Moschee in Medina gekommen. Einige lasen im Koran und andere beteten. Wie jeden Tag war auch an diesen der Prophet gekommen, um mit den anderen zu beten. Sofort wurde er wieder von eigenen umringt. Sie hatten Fragen auf dem Herzen und er beantwortete sie geduldig. Plötzlich erschien ein Fremder in der Tür der Moschee. Keiner schien ihn zu kennen. Müde und bekümmert trat er ein und schaute sich suchend um. Dann begann er traurig über sein Los zu sprechen. Er bat die Menschen in der Moschee um Hilfe. Aus seiner Stimme war herauszuhören, dass ihm großes Leid widerfahren war und dass er sich schämte, um Hilfe bitten zu müssen. Der Fremde hat von seiner Not berichtet. Schweigend wartete er nun darauf, dass einer etwas sagen würde. Aber keiner reagierte und er sagte wieder, »Gib mir Gott zuliebe etwas.« Einer der Gläubigen sagte zu seinem Freund, »Ich wünschte, wir könnten ihm helfen.« Der andere meinte, »Ja, wirklich, aber du weißt doch, wir haben alle selber ein schweres Leben.« Der Prophet wartete darauf, wer dem Bedürftigen als Erster helfen würde. Keiner rührte sich. Der arme Mann hob die Hände zum Himmel und klagte, »O Gott, sei Zeuge, dass ich in die Moschee des Propheten gekommen bin und die Muslime um Hilfe gebeten habe, aber sie nichts für mich taten.«
Auch Ali war in der Moschee, als der Bedürftige sie betreten und um Hilfe gebeten hatte. Aber er war gerade beim Beten und das Gebet darf nur bei sehr dringenden Gründen unterbrochen werden. Ali unterbrach es daher nicht, aber als bei dem Gebetsabschnitt angelangt, wo sich der Betende im Stehen zur Gottespreisung verbeugt, streckte er dem Fremden seine Hand entgegen, an der er einen Ring trug. Alle wunderten sich und einer fragte, was will Ali damit sagen? Der andere meinte, siehst du denn nicht, er hält einen Ring an dem Fremden entgegen. Auch der Fremde war verwundert, dann begriff er. Er ging zu Ali, löste den Ring von seinem Finger und verließ zufrieden, den Ring in der Hand, die Moschee. Der Prophet hatte alles mit angesehen. Erfreut wandte er sich an Gott und sagte, »O Gott, mein Bruder Moses hat dich gebeten, dass du ihm sein Herz weitest, seine Angelegenheiten erleichterst, ihm seine Zunge löst, damit die Menschen ihn verstehen, und seinen Bruder Aaron ihm bei der Erfüllung dieses Auftrages zum Helfer machst. O Gott, Du hast seine Wünsche erhört und ihm verliehen, um was er gebeten hat. Ich, Mohammed, bin dein Prophet und du hast mich auserwählt. So weite mein Herz, erleichtere meine Angelegenheiten und bestimme aus meiner Familie Ali zu meiner rechten Hand und zu meinem Helfer, damit er mir ein starker und fester Rückhalt ist. Über diese Begebenheit berichtet Abu Zar Ghaffari, der auch in der Moschee zugegen war. Er folgt weiter: Das Gebet des Propheten war noch nicht zu Ende, als die Anwesenden sahen, dass sein Gesichtsausdruck sich geändert hatte und der Zustand über ihn kam, in der er bei Offenbarung geriet. Und Gabriel schickte folgenden Koranvers auf ihn nieder: In der Tat sind euer Herr und Freund Gott und sein Prophet und die, die glauben und das Gebet beten und während der Verbeugung die Zakatsteuer geben. Dieser Koranvers ist das Offenbarungswort 55 in der Sure Mo'ede, der Sure 5. Mehr als 30 sunnitische Gelehrte und alle schiitischen Gelehrten haben in ihren Koranexegesen auf diese Begebenheit in der Prophetenmoschee in Medina hingewiesen. Dieser Vers wird von ihnen Velayat-Vers genannt.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Shahram Nazeri mit dem Titel Karawan, das heißt Die Karawane.
شاگیرم خیالت را در آغوشای عزیز سر از بسترم بوی گلایو بوی گلایو گلایو Thank you.
مپرس از من نشان، دیگر مپرس از من نشان، که از دل نشانم می رود، که از دل نشانم می رود.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie einen Beitrag mit dem Titel Bücher und Autoren. Weiterhin guten Empfang. Die westliche Welt behauptet in ihrem Agitationskrieg, die Rechte auf freie Meinungsäußerung und freie Denkweise zu verteidigen. Das Recht auf freie Meinungsäußerung soll und kann zweifelsohne nicht Recht auf Beleidigungen und Zerstörung des menschlichen Kulturerbes und moralischer Werte bedeuten. Aber unter den Büchern, die in der Geschichte für Aufsehen sorgten und berühmt wurden, gibt es einige, die gerade in der Absicht geschrieben wurden, zu beleidigen und Kulturerbe und moralische Werte zu vernichten. Bei einigen war es verboten, sie zu besitzen, und manchmal wurde das Lesen dieser Bücher mit der Todesstrafe geahndet.
Der englische Naturwissenschaftler Charles Robert Darwin hat vor circa 170 Jahren in London sein Buch Entstehung der Arten publiziert, welches das umstrittene Thema Evolutionstheorie behandelt. Er setzte diese Theorie dem Gedanken von der Rolle eines Schöpfers entgegen. Die Kirche erklärte das Buch von Darwin als schädlich für die Religion. Es setzte eine Welle der Ablehnung ein und es steht heute noch in vielen Ländern zur Debatte, ob diese Evolutionslehre gelehrt werden soll oder nicht. Das Buch wurde 1935 in Jugoslawien und 1937 in Griechenland wegen Ablehnung der christlichen Lehre verboten. Ein weiteres Buch, welches großes Aufsehen erregte, ist der Roman The Da Vinci Code von Dan Brown gewesen. Der deutsche Titel Sakrileg. Das Buch wurde 2003 zum internationalen Bestseller. Die Geschichte geht von einer besonderen Theorie über das Christentum aus, die in dem Buch The Holy Blood and the Holy Grail, wörtlich das heilige Blut und der heilige Gral, deutscher Titel Der heilige Gral und seine Erben, 1982 erschienen ist. Dan Brown ist in seinem Roman Der Da Vinci Code, Sakrileg, von dieser Theorie ausgegangen. Gemäß dieser Theorie soll Jesus Christus die Maria Magdalena geheiratet und ein Kind gehabt haben, wobei die katholische Kirche und der Vatikan dies wissentlich verheimlicht hätten. Außerdem soll der heilige Gral, nämlich der heilige Kelch, kein Gegenstand sein, sondern sinnbildlich sei damit Maria Magdalena gemeint. Gläubige Christen in allen Teilen der Welt haben gegen das Buch von Dan Brown und seine Verfilmung protestiert, zum Beispiel in Südkorea und Indien und auf den Philippinen. Katholische Bischöfe in Polen und Holland haben zum Boykott aufgerufen und in Italien haben einige das Buch von Dan Brown verbrannt. 2006 hat der Vatikan den Gläubigen verboten, sich den Film, der als eine Online-Version für Handys herauskommen sollte, anzuschauen. Der Roman wurde in Pakistan, Libanon, Sri Lanka und auf dem indischen Subkontinent als blasphemisch eingestuft und wegen der Verunglimpfung der christlichen Lehre verboten. Sayyid Qutb war ein ägyptischer Schriftsteller und Theoretiker. Er ist berühmt dafür, dass er die Treue zu den islamischen Grundlagen und ihre Auswirkungen auf soziale und politische Entwicklungen ins Auge gefasst hat. Sein bekanntes Buch Ma'alim fi Tarikh, Zeichen auf dem Weg, stellt eine Abhandlung über die Gründung einer islamischen Regierung dar. Dieses Buch wurde nach der Veröffentlichung von der Zensur verboten, wieder zugelassen und nach der fünften Auflage erneut verboten. In westlichen Ländern kann der Besitz dieses Buches zur Verhaftung führen. 1966 ist Sayyid Qutb, der Autor des Buches, wegen angeblicher Umtriebe gegen die Regierung von Nasir zum Tode verurteilt worden. Der Hauptanlass war die Verbreitung dieses Buches. Die Verbreitung der englischen Übersetzung des Buches unter dem Titel Milestones ist in Britannien verboten. »1949, kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges, veröffentlichte der englische Journalist George Orwell sein Buch 1984. Es ist die Zukunftsvision von einem totalitären Staat und richtet sich gegen den Kommunismus. Auf Anweisung von Stalin war es seit 1950 in der Sowjetunion verboten. In Britannien steht eine andere Satire von Orwell auf totalitäre Systeme auf der Liste von 2020 der verbotenen Bücher, nämlich der Buchtitel Animal Farm, Farm der Tiere. Der Fantasieroman Satanische Verse von Salman Rushdie sorgte ebenso für viel Aufsehen und Aufregung. Das Buch erschien vor ungefähr 30 Jahren und hat sofort eine Protestwelle in der gesamten islamischen Welt ausgelöst, denn in diesem Roman versucht Rushdie auf beschämende Weise, das Ansehen der größten Persönlichkeit für die Muslime zu zerstören. Er greift die wichtigsten Überzeugungen dieser Religion an oder verhöhnt sie. Satanische Verse war nicht das erste Buch, das zu einem Eklat führte. Aber das erwähnen einige westliche Staatsoberhäupter und die Medien in ihren Diensten nicht. Sie machen der öffentlichen Meinung etwas vor, wenn sie behaupten, die Meinungsfreiheit verteidigen zu wollen. Das Buch von Salman Rushdie wurde mit Unterstützung von England und mit Hilfe einiger westlichen Ländern herausgegeben. Es ist keine wissenschaftliche Kritik, sondern eine klare Schmähung des Propheten des Islams und eine bewusst geplante Verschwörung des Westens, um den Islam und die Muslime hässlich darzustellen. Die Islamgegner im Westen haben bislang schon große Geldsummen für ihre Hasskampagnen ausgegeben. Beispiele sind kostspielige Filme, die ein falsches Bild vom Islam und den Muslimen verbreiten, die Unterstützung eines Buches seitens Abtrünniger wie Salman Rushdie oder einer Karikatur, die eine Beleidigung des Propheten des Islams darstellt, oder die Unterstützung der Verbrennung von Koranexemplaren in ihren Ländern. Dem ist natürlich hinzuzufügen, dass die Islamfeinde im Westen für die Entstehung so gewaltsamer terroristischer Gruppen wie die IS-Terrorbande gesorgt haben, um daraufhin in ihren Medien die fürchterlichen Szenen von den Verbrechen zu verbreiten und schlichtweg alle Muslime als gewaltsam darzustellen. In Wahrheit sind vor allen Dingen Muslime Opfer dieser Terroristen geworden. Es taucht die Frage auf, wie können die westlichen Potentaten von dem Recht auf freie Meinungsäußerung reden und die islamischen Heiligkeiten in den Schmutz ziehen, während es in ihren eigenen Ländern nicht gestattet ist, Skepsis gegenüber der proklamierten Geschichte des Holocaust zu äußern. Warum wird Salman Rushdie, der die islamischen Heiligkeiten schmiedt, offen unterstützt und werden Millionen von Dollars für seine Sicherheit ausgegeben, während jedoch in Frankreich, welches sich als Verfechter der Freiheit brüstet, der Denker Roger Gerardi nur wegen Hinterfragung und Zweifeln an den Behauptungen der Zionisten hinsichtlich des Holocaust vor Gericht gestellt und verurteilt wird? Wieso wird die 93-jährige deutsche Autorin Ursula Haferbeck wegen Abstreiten des Holocaust trotz ihres Alters erneut zu Gefängnishaft verurteilt? Es gibt so einige Beobachter, die der Meinung sind, dass die Person, welche Salman Rushdie mit dem Messer angegriffen hat, gar nicht die Fitwa von Imam Khomeini mit dem Todesurteil des abtrünnigen Autors durchführen wollte. sondern die Amerikaner und der Westen damit eine neue Agitation begonnen hat und den Konflikt zwischen Konfessionen anheizen wollte. Aufgrund dieser Überlegung ist Salman Rushdie, der von den Muslimen in der Welt verabscheut wird, nicht die wichtigste Figur in diesem Szenario. Die Debatte um den Anschlag auf ihn ist aber wieder ins Rampenlicht der Weltöffentlichkeit gerückt und man achte darauf, wer in Wirklichkeit von diesem Vorfall profitiert und damit neue Manöver starten kann. Der Verdacht verstärkt sich angesichts der Tatsache, dass die westlichen Medien die Schlagzeile über den Angriff auf Rushdie nutzen, um ihn als postmodernen Schriftsteller vorzustellen, der sogar wegen der Herausgabe seines Buches »Satanische Verse« von der Literaturgesellschaft begrüßt wurde. Der ägyptische Professor für Politik an der Kairoer Universität, Dr. Hassan Nafar, übt am Westen Kritik, weil dieser zweierlei Maßstäbe gegenüber der Beleidigung von Religionen und Heiligkeiten anlegt und mit Hinweis auf die beleidigenden Karikaturen über den Propheten des Islams in der französischen Zeitschrift Charlie Hebdo sagt: Der Westen betreibt eine doppelwertige Politik gegenüber den Urhebern der Beleidigung von Religionen, denn er versucht, die Kritiken zum Thema Holocaust an den Juden zu verhindern und zugleich lässt er zu, dass der Islam und sein Prophet beleidigt wird. Zum Schluss können wir nur sagen, keine Tränen für einen Autoren, der mit seinen Werken die Muslime und den Islam erniedrigt und Hass streut, zu vergießen. Er ist nur eine Schachfigur des westlichen Medienimperiums. Rushdie hat als Romanschriftsteller die imperialistische Denkweise seiner Herren in eine bunte Fantasiegeschichte gekleidet. Er hat einen Stift in die Hand genommen, der nur Hass und Abscheu streut und der ihm am Ende nur Schande beschert. Dieser Mann hat die Heiligkeit des Islams verletzt, der Gottesreligion von Milliarden Menschen auf der Welt. In Wahrheit ist er ein Terrorist, der einen Anschlag auf den Propheten und auf die Religion Gottes unternommen hat. Sein Vorgehen zählt als Kulturterrorismus.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pause Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.